Versuchung ist ja einfach. Passt gerade gut zu der nächsten Frage hier mit der Normalität irgendwie da, von einem Kollegen, der auch ein paar Jahre als Trommler unterwegs war.
Ich komme mal eben gerade auf diese Seite, weil da können der Video auch mal entspannt sein und sitzen bleiben. Ich brauche ihn nicht mal auf der Kante.
Wir haben unfassbar spektakuläre Technik. Wir müssen nachher mal ein Foto machen. Also, dass wir hier aufgebaut haben, ist. Also, da ist ein Atom-U-Boot. Nix dagegen. Und zwar fragt hier ein Kollege, den kenne ich auch, der ein paar Jahre auch als Mietsklave quasi Musik gemacht hat. Dass man es ja erstmal nicht auf der Uhr hat, dass man irgendwie altert, dass man Vorsorge treffen muss, dass man eine Familie vielleicht hat, Krankenversicherung, Sozialversicherung zahlen muss und dass das Einkommen unregelmäßig ist. Und die Frage ist jetzt, wie sieht die Vorsorge da aus und plant man da ein Leben nach dem Trommeln?
Arbeitsunfähigkeitsrente?
Also ich kann ganz doof sagen, es gibt kein Leben nach dem Trommeln für mich. Also das klingt zwar doof, aber ich habe immer gewusst und ich gehe bis heute davon aus, ich werde trommeln, bis ich in der Kiste liege. Und zwar aus mehreren Gründen, weil A, weil ich das will, B, weil ich es auch muss. Mhm. Also diese Frage nach der Rente entlockt mir ein müdes Lächeln, weil es ist indiskutabel. Also wer in diesen Beruf geht und an die Rente denkt, der soll nicht in diesen Beruf gehen.
Der darf damit nicht. Aber klar, sowas ändert sich ja im Laufe der Zeit irgendwie. Dann lernt man eine Frau kennen und auf einmal hat man zwei Kinder und ein Haus gekauft und so. Und dann muss man sich vielleicht überlegen, wie stopfe ich jetzt alle Mäuler irgendwie und wie
richtig,
funktioniert
das? Richtig, das führt aber natürlich nur zu dem Ernstnehmen. Also man muss das ernst nehmen, was man tut. Ne, das, ja.
Ich dachte, im Zweifelsfall spielt man Country-Musik.
Ja, aber also mal ganz.
Hat der Kollege übrigens witzigerweise gemacht.
Achso. Aber das führt ja wieder dazu.
Muss man auch gut machen, wenn du das nicht magst.
Ja,
also funktioniert es nicht.
Genau, das stimmt. Übrigens, da habe ich mit dem Chris Behm ja auch schon mal, glaube ich, hin und her gemailt, als er so Sachen gepostet hat. Ich habe früher auch mal schon mal in so einer Country-Sache kurze Zeit gespielt. Ich kann diesem allgemeinen Country-Diss mich nicht anschließen, weil ich weiß seitdem. Das ist auch wieder dieses über den Tellerrand schauen. Dann bin ich auf Leute getroffen, die mit Country-Musik zu tun hatten und die haben mir Sachen vorlaufen lassen, die ich geil fand. Mhm. Weil ich hatte vorher Truckstop, weißt du, dann denkt man an Country und so oder so ganz schreckliche Sachen. Es gibt total geile Country-Musik.
Ja.
Und wenn man das trommelt, das kann unglaublich Spaß machen, wenn die Band taugt und wenn das, was man spielt, taugt. Ja. Also so ist das nicht. Aber zurück zu dem Thema mit Vorsorgen und so. Man muss dieses ganze Ding ernst nehmen. Als die Mikros eben aus waren, habe ich ja auch schon mal so einen Fall geschildert. Wenn man natürlich sein Leben so gestaltet, dass man glücklich und zufrieden damit ist, in einer 30 Quadratmeter Wohnung zu leben, gerade noch die Kippen kaufen kann und ansonsten sich die Dose Ravioli aus dem Supermarkt holt und die Miete ab und zu schuldig bleibt, weil man Künstler ist. Ich kenne so Leute, die so leben. Das wäre für mich keine Lebensperspektive. Ja. Das bedeutet in meinem Leben, also ich habe keine Kinder, auch bin zurzeit auch wieder Single. Das hat in meinem Leben zwar jetzt nicht bis dato nicht funktioniert, aber das hatte nichts mit den ökonomischen Dingen direkt zu tun. Ja. Und ich weiß zum Beispiel, hätte ich Familie und Kinder, dann würde ich mich einfach noch mehr reinhängen. Und ich weiß, dass das geht. Also dann einfach mehr Geld zu verdienen. Nichtsdestotrotz bedeutet es für mich nicht zwangsläufig, dass man dann alles machen muss, was irgendwie geht, sondern man hat schon Möglichkeiten, was zu tun. Ja. So. Vorsorge, aber das Thema Rente finde ich in der Hinsicht halt, also Thema Rente hat übrigens dann auch nichts mit Kindern zu tun, weil nicht direkt. Dieses Thema Rente hat meiner Meinung nach nur mit zu tun, wenn jemand denkt, er könnte den Musikerberuf machen und dann mit 65 in Rente gehen.
Ja.
Also so wie in Arbeit oder wir 67, unsere Generation mit 67.
Na, wir wahrscheinlich mit 74.
Oder ja, also ich kenne gar keinen Berufsmusiker, der von der Rente redet. Mhm. Also wir reden da manchmal von und machen uns lustig drüber, wenn wir die Abrechnung der KSK kriegen, was wir an Rentenansprüchen bislang erreicht haben. Da kann man nur drüber lachen. Ja. Aber keiner meiner Kollegen sagt, ich gehe mit 67 in Rente, ich höre dann auf, Musik zu machen. Nee, ich kenne keinen. Kenne ich nicht.
Also mich wird entweder funktionieren meine Hände nicht mehr und dann muss ich mir was anderes überlegen oder ich mache das auch so lange, bis der Deckel auf der Kiste ist.
Richtig.
Liegt darin. Aber natürlich macht man so bestimmte Dinge. Also dieses Bild ist dann vielleicht immer, dass der Musiker so von der Hand in den Mund lebt und jung, denkt mal an deine Zukunft. Irgendwie. Und natürlich macht man so übliche Dinge. Klar hat man eine Lebensversicherung und sicherlich ist man versichert in der KSK irgendwie. Und leistet da seine Beiträge und zahlt in dieses System ein. Irgendwie. Und man kriegt dann vielleicht am Ende des Weges auch ein bisschen was wieder raus. Aber das ist eine Sache, die macht hoffentlich jeder, der bei Verstand ist.
Ja, wir kommen wieder zu der alten Sache der Professionalisierung. Ne? Das ist mir ein großes Anliegen, gerade jungen Kollegen gegenüber, wo ich ja ganz oft erlebe, dass sie fahrlässig in diesem Beruf unterwegs sind. Das konnte man in dem Forum auch schon häufiger nachlesen, wenn ich mich zum Thema Gagen und Honorare als Lehrer geäußert habe. Weil das finde ich gefährlich, was da passiert. Und in der Hinsicht denke ich an mein Alter oder an meine Versorgung, dass ich sage, man muss aufpassen, dass man nicht eben in einer Lebenssituation landet, die ungesund ist, so nenne ich das immer.
Ja.
Und das hat mit Vorsorge zu tun, meiner Meinung nach. Es gibt natürlich ein großes Thema, was über uns allen schwebt. Das ist der Aspekt Gesundheit, sage ich. Wenn wir ernsthaft krank werden, haben wir Musiker alle ein Problem. Ja. Das hat aber jeder Selbstständige, richtig, da wir Selbstständige sind. Mhm. Und dann kommen wir wieder zu der Typenfrage der lange erörterten, jemand, der mit diesem Risiko nicht leben kann, der kann nur in eine abhängige Beschäftigung gehen. Da kann er einen Krankenschein machen. Da ist er in diesem, also noch in unserem Sozialsystem besser abgesichert als jeder Selbstständige. Weil ich kenne auch genügend.
Wobei da wahrscheinlich die Betonung auf noch liegt.
Ja, das glaube ich auch.
Da wird sich eine Menge ändern in den nächsten
10 Jahren. Aber ich kenne auch, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, andere Selbstständige in anderen selbstständigen Berufen, die dieses Drama schon erlebt haben, die schwer krank geworden sind und die am Ende bei Hartz IV gelandet sind. Das hat überhaupt nichts mit dem Musikerberuf zu tun. Ja, das hat mit dem Risiko der Selbstständigkeit zu tun. Und wer das absichern will, das kann man gar nicht absichern.
Der macht am besten was anderes. Der geht dann einem ganz anderen Beruf nach und hat dann immer noch 8 Stunden am Tag Zeit, Musik zu machen.
Richtig.
Die Frage ist doch vom Prinzip her, eure Versicherung ist, dass ihr einfach von vornherein dann auch mehr auf euch achtet. Eventuell.
Ja, auch.
Dass du vielleicht das Skateboardfahren dann dran gibst, weil das Risiko sich da irgendwie.
Das stimmt, das hab ich gemacht, ja.
Du gibst mehr Acht drauf, dass du auch nicht irgendwie andauernd über dein körperliches Niveau gehst, weil du weißt, ich brauche irgendwann sonst eine Ruhephase, nur die Zeit habe ich nicht. Also muss ich das jetzt mal hier auf einem Niveau einpegeln, was ich auch irgendwie auf ein paar Jahre durchhalten kann.
Dass man nicht verbrennt. Das sollte man so tun. Allerdings wissen wir auch alle und haben das auch schon selbst miterlebt, dass in unserem Beruf das die Gefahr Nummer 1 ist. Burnout. Also ich bin da nicht ganz frei von, weil ich habe das Glück gehabt, das in jungen Jahren schon gehabt zu haben. Ich habe schon mein Burnout gehabt. Da war ich nur halt mal gerade 24 Jahre alt. Und da habe ich begriffen, dass das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich dann in Folge so wahnsinnig Acht gegeben habe, dass man nicht arbeiten kann, bis man umfällt. Mhm. Und dass man zum Beispiel darauf achten muss, dass mit der Arbeit, die realistisch zu bewältigen ist, man auch ökonomisch das erzielt. Dass es zum Beispiel nicht erstrebenswert ist, 180 Gigs oder 100, das ist schon übertrieben, 100 Gigs im Jahr zu spielen, aber damit kein Geld zu verdienen. Ich kenne genügend Kollegen, die zählen nur die Anzahl ihrer Gigs und sagen, hey, ich spiele 100 Gigs im Jahr. Und dann sage ich, ja, was verdienst du denn mit den 100 Gigs?
Klar gibt es die Leute, die fahren für 50 Euro mal eben am Bodensee.
Und dann sage ich immer, das machst du noch 10 Jahre und dann bist du fertig mit der Welt, weil wir haben eine Batterie, die kannst du bis zu einem bestimmten Punkt laden. Und dann kannst du die Batterie mal belasten. Wenn du die ständig belastest, dann kannst du die auch nie laden. Das geht dann nicht. Und da muss man aufpassen einfach.
Jetzt weiß ich von Matthias auf jeden Fall, dass er für die meisten Leute auf einem Volumen von Arbeit sein Leben basiert, das ist, also da würden einige Leute dran kaputt gehen. Hast du das Gefühl, du kannst das so durchziehen noch?
Also ich habe, was heißt, wo andere dran kaputt gehen? Also man will es ja nicht übertreiben. Ich habe, wenn ich das, ich habe eine 40-Stunden-Woche, wenn ich nicht spiele. Gehabt jetzt so die letzten 2 Jahre. Das heißt, 6 Tage die Woche Unterricht, irgendwie 53 Schulstunden so über den Daumen. Und das ist eine Menge Holz, finde ich.
Habe ich dir ja auch schon mal geschrieben. Ja. Ich bin beeindruckt, dass du das machst. Ich könnte das gar nicht. Ich schaffe das nicht.
Ich habe das halt immer so, es bieten sich immer Dinge. Es kommen Leute auf einen zu und sagen, hör mal, wir suchen an der und der Schule jemanden für das und das Projekt. Und dann sage ich natürlich, wenn ich das realisieren kann, zeitlich, klar, dann mache ich das. Aber es ist ein gewisser Punkt erreicht, wo man merkt, dass auch die Qualität des Unterrichts abnimmt, weil ich nicht einfach 8 Stunden am Tag konzentriert unterrichten kann. Ja, und wer selber schon mal im Schuldienst was gemacht hat, mal so eine Doppelstunde Trommel-AG irgendwie, da hat man eigentlich dann so für den Rest des Tages eigentlich genug getan. So. Das und ist wenn kein dann,
Deutschunterricht.
Das ist, ja, wenn dann noch 10 Schüler im Einzelunterricht dann auf der Matte stehen, irgendwie, dann ist das manchmal schon klar, da will ich abends echt durch. So. Und ich denke, das wird sich von selber reduzieren. Also ich habe jetzt, ich denke, mein Unterrichtsvolumen wird jetzt nach den Sommerferien einfach so weit sich reduzieren, dass ich halt auch mal einen Samstag frei habe. Ja, die totalen Horrorszenarien sind so, das hatte ich dann im Januar und so ein bisschen in März rein, irgendwie, dass man sich überlegt, wann habe ich eigentlich den letzten Tag frei gehabt? Und wenn ich einen Tag frei habe, was hat der Tag dann für eine Qualität? Also wenn ich von montags um 12 bis samstags um 5 unterrichtet habe und pack dann meinen Krempel und fahre und spiele noch 5 Stunden einen Gig und habe dann samstags 14 Stunden irgendwie gearbeitet, dann macht der an dem Sonntag, da mache ich nichts. Ja, und das ist natürlich dann auch eine Form von Lebensqualität, die dann auch nicht so wahnsinnig erstrebenswert ist. Weil am Montag um 12 ist wieder der nächste, steht wieder der nächste auf der Matte. Man fängt an, sich so ein bisschen da auch im Kreis zu drehen, weil man auch gar nichts mehr anderes sieht. Man sieht nichts mehr Neues. Man lernt auch eigentlich keine neuen Leute mehr kennen. Und ich bin dann schon in dieser Tretmühle. Das ist nicht immer spaßig so. Aber ich habe auch den Anspruch irgendwie, dass das, was ich mache, will ich auch gut machen. Und bin ja auch ganz offen halt für neue Sachen irgendwie, weil ich auch Spaß habe an Problemlösungen. Da kommt jemand und sagt immer, ey, ich habe ein paar Videos von dir gesehen, kannst du uns mal filmen? Kannst du das mal aufnehmen? Kannst du mal hier und so? Und dann bin ich auch so jemand, der sagt, ja klar, da habe ich auch Bock zu. Irgendwie. Aber irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Irgendwie. Wo ich dann merke, ey, ich habe keine Socken mehr im Schrank. Weil ich bin einfach nicht dazu gekommen, diese blöde Waschmaschine zu latschen und da die Socken reinzustopfen irgendwie. Und, oder ich hätte dann, wenn ich die Zeit gehabt hätte, einfach nicht den Drive irgendwie das zu tun. Oder ich gucke auf meinen Schreibtisch und denke, oh, was stapelt sich denn hier alles? Und da ist es sicherlich dann notwendig, sich zu überlegen, ich muss nicht noch einen Jeki-Kurs geben. Auch wenn die Musikschule sagt, kannst du bitte dann noch einen Kurs geben? Dann muss ich dann für mich selber auch sagen, kann ich nicht mehr, geht nicht.
Dann kommt der schöne freie Sonntag und man stellt fest, die Buchhaltung ist noch zu machen.
Das kommt ja dazu. Also der Witz ist ja, man muss, wenn man jetzt, klar, das ist halt, man ist selbstständig irgendwie und man ist für den ganzen Kladderadatsch selbst verantwortlich. Und das kann ich beim Finanzamt ja keinem erklären, dass ich gar keine Zeit habe oder so. Also das will da keiner hören. Und deswegen ist halt so diese 40-Stunden-Woche ist halt so das, was bezahlt wird, in Anführungszeichen. Und die 2 Stunden, die man abends da noch sitzt und irgendwelche Listen schreibt an seiner Buchhaltung irgendwie arbeitet, irgendwie, die zahlt einem niemand. Das ist halt auch so ein Ding wieder, das muss ich mit einrechnen in das, was nehme ich denn für so eine Stunde?
Das ist eine klassische Kalkulation, die oft in vielerlei Branchen nicht berücksichtigt wird. Wenn man so einen Stundenlohn berechnet.
Ja, wobei natürlich, du kannst nicht echte Stundenlöhne berechnen in unserem Beruf, weil ich sag mal, im gewissen Rahmen viele Dinge auch dazu gehören, die muss man halt machen. die sind so mitgehangen, mitgefangen, mitgehangen. Ne? Also ich sage immer, wenn wir Musiker unsere echten Stundensätze ausrechnen würden, das ist ja deprimierend.
Da würden wir alle weinen, das machen wir besser nicht.
Das geht ja auch so nicht. Ich glaube aber eben, das Wesentliche ist in dieser ganzen Frage um, ich sag mal, wie diese Lebensplanung laufen muss und auch mit Rente und so weiter. Jeder muss für sich rausfinden, was ein gesunder Zustand ist. Der ist auch nicht, den kann ich, also so wie ich lebe, das muss gar nicht der Entwurf sein, jetzt für dich zum Beispiel, weil, also wie ich eben schon mal sagte, ich könnte keine 6 Tage unterrichten. Ich weiß, dass ich es nicht kann, weil ich merke, wie das auf mich wirkt. Ich kann mir aber vorstellen, dass jemand, der anders gestrickt ist, der robuster ist, was das angeht. Das hat schon mit Robustheit zu tun. Der kann das besser. Dafür kann ich andere Sachen besser wegstecken. Jeder muss wissen, welche Belastungen einem sehr zusetzen. Da habe ich aus meiner eigenen Biografie eben glücklicherweise in jungen Jahren ein sehr starkes Feedback bekommen, welche Dinge mich unglaublich viel Kraft kosten. Also habe ich angefangen, mein Leben so zu gestalten, dass ich versuche, die so klein wie möglich zu halten und andere Dinge auszubauen, die mich vielleicht auch durchaus auch Kraft kosten, aber die mir auch was geben.
Ja, man muss den Ausgleich einfach auch finden.
Genau. Ja. Und dass es eine Balance kriegt und dann eben auf sich Acht geben in der Form, dass man nicht Raubbau an sich betreibt. Weil das wird sich natürlich irgendwann rächen, auch in der Gesundheit. Das habe ich schon genug gesehen in meinem Umfeld. Das mit dem natürlich mit sich gut umgehen. Ich weiß nicht, ob Musiker wirklich gut mit sich umgehen, weil wir betreiben schon täglich Raubbau an uns selbst. Und der eine noch stärker, weil er auch noch ein Drogenproblem hat und ein Alkoholproblem. Der andere hat das Problem weniger. Hoffentlich. Weil das rächt sich fast immer, wenn das Problem existiert. Aber ansonsten, man muss auf sich Acht geben. Also ich versuche, auf mich Acht zu geben. Ich beobachte mich da selbst auch ständig. Das kommt wieder mit dem Projekte anleiern. Man testet Dinge aus. Mhm. Du hast jetzt auch getestet, wie weit kann ich gehen in meinem Wochenplan?
Ja, wie weit ist es möglich?
Das habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe schon mal getestet, wie viel kann ich unterrichten in der Zeit, wo ich wahnsinnig viel spiele. Und ich habe dann nach einigen Monaten gemerkt, wenn ich das jetzt ein paar Jahre mache, ich glaube, dann steige ich früher in die Kiste, als ich will. Und ich habe es auch gemerkt, wie ausgepumpt ich war. Also habe ich gesagt, so geht das nicht. Ich brauche noch was anderes. Ich habe auch irgendwann im Laufe meines Musikerlebens gelernt, das ist das Thema mit Familie und so, dass ich ein Privatleben brauche. Das habe ich als junger Mensch nicht registriert. Da ist auch so manche Beziehung zu einer Frau gescheitert dran, dass die Musik so dominant war, dass mein Privatleben drunter gelitten hat. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, ich will auch ein Privatleben haben. Wenn ich ein Privatleben haben will, kann ich nicht alles so machen, wie ich will. Wenn ich zum Beispiel, ich will ja auch mal mit meiner Freundin in Urlaub fahren, dann kann ich nicht sagen, ich muss mir immer alles frei halten, damit ich Gigs spielen kann. Ja. Ich muss auch mal sagen, nee, ich fahre da jetzt im Oktober in Urlaub. Dann kommt ein Anruf und ich kann ein Gig spielen für 400 Euro und dann sage ich, nee, tut mir leid, ich fahre mit meiner Freundin in Urlaub. Das ist so leicht gesagt. Ich weiß, dass es Phasen gab, da konnte ich das nicht.
Ich habe da nie so, bei mir ist es halt so, dass Urlaub irgendwie war für mich auch nie wichtig. Das kommt jetzt so langsam. Also ich merke, jetzt mal ein paar andere Wände mal angucken, eine Woche lang wäre vielleicht mal gar nicht so falsch. Aber meistens, also letzte Woche rief noch ein Kollege und sagte, ey, ich habe da, wir wollen da ich habe meine Freundin und noch eine Freundin, die haben da ein Hotel gebucht und so, und hast du nicht Bock mitzukommen? Da habe ich in den Kalender geguckt und habe gesagt, ja, ich muss aber, nee, das geht nicht. Und genau in der Woche muss ich ein Video drehen und ein Gig spielen irgendwie. Und ich habe das dann geguckt, ob es da einen Flug gibt, irgendwie, wo das irgendwie passt. Nee, läuft nicht, geht einfach nicht so. Das ist natürlich dann dumm gelaufen, aber das ist halt sicherlich auch so ein persönliches Lebensrisiko. Hätte ich halt vorher sagen sollen, nee, da sind Sommerferien, da mache ich nichts, da kann ich nicht, da kann ich nicht spielen. Da denke ich meistens nicht drüber nach. Wenn da jemand anruft und sagt, kannst du da, gucke ich in den Kalender und wenn da frei ist, dann kann ich da.
Ja, natürlich. Also meine Sommerferien dieses Jahr sind auch so zerpflückt von Dingen, die ich mache, dass ich mir nur für nächste Woche, die Woche habe ich dann plötzlich geblockt und habe gesagt, also kam jetzt auch gerade schon wieder eine Frage, ob ich nächste Woche nicht diesen, da habe ich gesagt, nein, ich will in diesen 6 Wochen Sommerferien, wo ich nicht unterrichten will, mal in einer Woche völlig weg, mich abmelden. Ich werde auch mein Handy ausschalten und so. Das ist total wichtig, damit man dann mit dem nötigen Elan, also für mich ist wichtig, wieder in die anderen Sachen reingeht. Das lernt man aber vielleicht auch natürlich über die Jahre, da anders mit umzugehen. Das ist auch sicherlich anders, wenn man 20 ist. Da ist auch die Perspektive oder der Blick auf das Leben ein ganz anderer.
Man hat auch vielleicht immer Angst, was zu verpassen, wenn ich mein Telefon ausschalte. Da ruft jemand an für irgendeinen super tollen Job und der erreicht mich nicht. Du weißt, wie das ist. Irgendwie, du quatschst dann nicht die Mailbox voll, rufst einfach den nächsten auf deiner Liste an. Und da hat man vielleicht dann immer so vor allem am Anfang so immer die Schiss, man würde was verpassen. Und dann kommt ein paar Jahre später so der Punkt, wo man sagt, nee, ich verpasse nichts, wenn ich mein Telefon nicht anhab.
Genau.
Oder ich muss mir einfach die Zeit nehmen für mich persönlich, weil sonst kann ich das, was ich habe ja auch eine Verpflichtung quasi den Leuten gegenüber, die ich unterrichte. Ich kann da ja nicht vorkommen, neben der Spur irgendwie mich durch die Tage schleppen. Irgendwie. Das funktioniert ja nicht. Also muss man dann irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, ich brauche jetzt einen Freiraum oder ich muss mal was anderes machen.
Das geht in alle Richtungen. Ob das die Schüler sind, die ja einen berechtigten Anspruch haben, dass ich in den Unterricht komme und nicht total übernächtigt bin und froh bin, wenn ich wieder nach Hause fahre, sondern ich muss ja für die da sein oder sollte für die da sein. Und umgekehrt auch die Bands, in denen ich spiele, die haben natürlich auch keinen Bock drauf, einen völlig ausgepumpten Lehrer zu erleben, der dann gerade noch so auf dem Zahnfleisch gehend den Gig spielt. So versuche ich das zu handhaben. Ich weiß, dass ich dann die Ruhephasen brauche, damit ich beides auch so machen kann, wie ich selbst den Anspruch habe. Das ist, glaube ich, so der Plan, den ich so lebe. Das muss aber nicht jeder so handhaben. Also es mag ja sein, dass es Leute gibt, die total glücklich mit sind, auch jeden Tag nur zu ballern. Ich weiß, dass ich da krank werde durch, wenn ich das mache, glaube ich.
Also was ich weiß, ist, dass ich, wenn ich so ein paar Tage nichts gemacht habe, da sofort wieder so eine Idee kommt, was könnte ich denn jetzt eigentlich tun? Das klingt jetzt irgendwie vollkommen bescheuert, aber wenn ich eine Woche keine Trommel zumindest angucke, irgendwie, dann merke ich, da ist irgendwas, irgendeine Energie, die nicht gut ist, die irgendwo raus muss. Also ich muss irgendwie mich mal hinsetzen und mal eine Stunde spielen.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das kenne ich vom Üben übrigens auch. Ich habe früher mal eine Phase gehabt, da habe ich geübt, ein Geisteskranker. 7 Tage die Woche, 6 Stunden am Tag. Ich habe tatsächlich mir damals gesagt, ich muss eine 40-Stunden-Woche üben.
Ja.
Ich habe Buch geführt.
Habe ich auch gemacht. Nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten habe ich gemerkt, das ist kompletter Quatsch.
Ja, also ich habe es länger gemacht, aber dann mit Erschrecken irgendwann gemerkt, als ich mal gezwungenermaßen eine Auszeit nehmen musste, wie wichtig das ist, dass man auch mal eine Auszeit nimmt. Dass es nämlich für eine Entwicklung gar nicht gut ist, wenn man die ganze Zeit nur macht. Ja. Und dass es zum Beispiel, was richtiges Üben angeht, überhaupt nicht gut ist, wenn man jeden Tag unfassbar viel übt. Das führt sogar teilweise dazu, dass man schlechter wird.
Ja, der Körper kann es nicht verarbeiten, was man ihm da gerade aufgibt.
Und beim Üben ist es sehr offensichtlich. Ich glaube, dass es in vielen Sachen so ist. Da zitiere ich ja immer gerne Joe Savinul, diesen berühmten Keyboarder.
Den wollte ich auch gerade erwähnen.
Mit dem Satz,
wenn du nichts erlebt hast, dann kannst du nichts erzählen.
Und ich habe das damals gelesen in dieser Peter Erskine-Schule. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, in dieser Everything is Timekeeping von Peter Erskine. Aber ist auf der letzten Seite die Seite Some Personal Advice from the Greatest oder sowas steht da drüber, so ungefähr. Und da sind von all so Kollegen, die mit ihm gespielt haben, Zitate. Und da habe ich dieses Savinul-Zitat gelesen, da war ich 20 oder so. Und das ist mir total im Gedächtnis geblieben. Das war auch gerade in dieser Phase, wo ich so Übemonster war, wo der sagt, wenn du nichts erlebst, kannst du nichts erzählen. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, jetzt ein Musiker zum Beispiel, der den ganzen Tag nur arbeitet an der Musik und dann nichts mehr erlebt. Was will der dir noch erzählen? Mhm. Das ist natürlich auch das Jazzer-Ding mit dem Improvisieren. Ja. Wenn du improvisierst, musst du irgendwas erzählen. Ja. Und ich, seitdem habe ich mir auch gesagt, ich muss auch was erleben. Deswegen ist Urlaub zum Beispiel eine gute Sache. Ich liebe das Meer. Ich fahre total gerne mal an die Nordsee oder die Ostsee. Und wenn ich da am Strand stehe, dann passiert genau das, was du eben beschrieben hast. Ich gucke auf das Meer raus und ich kriege einen unglaublichen Drang zu arbeiten. Das klingt jetzt pervers, aber das inspiriert mich so stark. das würde ich nicht kriegen, wenn ich zu Hause in Essen in meiner Wohnung sitzen bleibe oder im Proberaum oder nur immer diese verrauchten Clubs oder die Bühnen und Hallen und Studios, sondern dann fahre ich ans Meer und hänge da eine Woche rum und komme nach Hause und bin so energetisch. Mhm. Und manchmal habe ich den Eindruck, und ich habe es sogar schon erlebt, ich komme zurück aus dem Urlaub und ich kann was am Schlagzeug spielen, was ich vorher nicht konnte. Ich habe gar nicht geübt. Mhm. Also nicht im klassischen Sinne geübt, aber plötzlich ist das Energielevel da, das ich dafür brauche. Es ist nicht zu unterschätzen in der gesamten Lebensgestaltung, glaube ich einfach. Sich auch was Gutes tun.
Ja.
Nicht nur immer dem Publikum und den Schülern und dem Finanzamt.
Ja, man muss auch sich selber was wissen. Das ist ein gutes Stichwort. Thank you.